Guten Tag, Herr Freck.
Schönen guten Tag.
Herr Freck, das Bistum Köln gibt an, Vermögenswerte in einer Höhe von etwas mehr als 3 Milliarden Euro zu verfügen. Alles nachzulesen in dieser Bilanz. Ist das denn realistisch? Stimmt diese Summe?
Also sie ist mal eine Mindestgröße, will ich mal so sagen. Denn was das Erzbistum Köln auch wie andere Bistümer macht, dass sie das Handelsgesetzbuch zugrunde legen. Also im Handelsgesetzbuch stehen diese ganzen Vorschriften für eben Handelsunternehmen, auch die großen Kapitalgesellschaften und Bilanzrichtlinien. Und die haben sie zugrunde gelegt. Und die sind nämlich sehr eigenartig, diese Bilanzrichtlinien. Ich nehme mal ein konkretes Beispiel. Immobilien werden abgeschrieben. Das heißt, da wird jedes Jahr ein Verlust im Grunde in die Bilanz eingetragen. Und nach 30, 40 Jahren stehen die nur noch mit dem Erinnerungswert 1 Euro in der Bilanz. Das heißt, sie haben dann die Situation, sie stehen in Köln oder irgendwo auf der Domplatte und gucken sich ein wunderbares Geschäftshaus an, 1A-Lage, direkt an der Hauptstraße, 5 Stockwerke, alles vermietet, wunderbare Mieteinnahmen, hat wohl einen Marktwert von, sagen wir mal, 20 bis 30 Millionen und sagt dann der Finanzdirektor, nein, das steht nur mit einem Erinnerungswert von 1 Euro in der Bilanz, denn wir wollen es ja nicht verkaufen. Und ein Beispiel, was natürlich auch gerne aufgenommen worden ist, der Kölner Dom hat einen Bilanzwert von 27 Euro. Da fragen sich alle Leute, wieso denn 27 Euro? Das ist ganz einfach. Es steht auf 26 Flurstücken, also so Kataster von Köln, jedes dieser Flurstücke 1 Euro und der Kölner Dom selber plus auch 1 Euro macht 27 Euro.
Das klingt so ein bisschen nach Trickserei. Also gibt es?
Nein. Es ist juristisch und finanzrechtlich völlig korrekt. Aber das Handelsgesetzbuch hat eben eine eigene Logik. Die haben immer nach dem Mindestwertprinzip gerechnet, weil aufgrund dieser Bilanzen auch Kredite vergeben wurden. Es sollte sich also niemand sozusagen vermögender darstellen können, als es eigentlich mindestens war. Das ist die Logik. Dass man darüber auch eine Vermögensteuer sparen konnte, das ist noch eine ganz andere Seite. Im Gegensatz dazu gibt es internationale Bilanzrichtlinien, in denen mehr am Marktwert orientiert gearbeitet wird, um auch eine Vergleichbarkeit herzustellen. Das machen die Bistümer nicht. Sie nehmen also nur diese deutschen Handelsgesetzbuchrichtlinien, die dazu gedacht sind, das Vermögen möglichst klein zu rechnen.
Sie haben ja 2 Beispiele genannt. Gibt es noch andere Möglichkeiten für die Bistümer, ihr Vermögen ein bisschen rauszuhalten aus diesen öffentlichen Bilanzen?
Zum Beispiel jetzt gerade für Köln ist ein Beispiel, der erzbischöfliche Stuhl in Köln ist an der Aachener gemeinnützigen Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft beteiligt. Und nach den rechtlichen Vorgaben müssen nur die Stammeinlagen benannt werden. Das sind bezogen auf Köln 15,4 Millionen. Das wird auch so korrekt ausgewiesen. Aber die dahinterstehende Firma, welches zum Beispiel Immobilienvermögen bei GT hat, das braucht nicht ausgewiesen zu werden. Bei dieser Aachener Siedlungsgesellschaft ist es so, ich habe es mal vor ein paar Jahren ausgerechnet, die haben ein nicht liturgisches, also keine Kirchen, sondern normale Immobilien für Wohnzwecke in der Größenordnung von 2,3 Milliarden, mittlerer Marktwert. Das Erzbistum Köln, also im Stuhl, hält von dieser Gesellschaft 41,5%, also hat dort im Grunde einen Anteil von 1,1 Milliarden. Das ist das 70-fache von dem, was sie in der Bilanz ausweisen müssen und auch tun.
Spielen diese Beteiligungen denn eine große Rolle bei den Vermögenswerten? Also wie verhält sich das miteinander?
Also die Kirche ist sehr darauf angelegt, ihr Geld sicher anzulegen. Und 1A-Immobilien, also wenn Sie so die deutsche Straße mal rauf und runter gehen oder so, da im Grunde investiert die Kirche sehr gerne, auch mit solventen Mietern, H&M, C&A und wer da sonst noch so erste Namen hat in der Branche. Und es gibt dafür zum Beispiel bestimmte Anlagegesellschaften, den Aachener Grundfonds Nummer 1, wo nur katholische Vermögensträger überhaupt Mitgliedschaft werden können. Und die haben ein Volumen von zurzeit, glaube ich, 5 bis 6 Milliarden Immobilien im Gewerbebereich.
Sie haben ja einzelne Beispiele genannt, wie die 27 Euro beim Kölner Dom. In welchen Dimensionen sprechen wir denn, wenn wir über dieses geheime, in Anführungszeichen, Vermögen der Diözesen sprechen?
Größenordnung lassen sich wirklich nicht so darstellen. Dazu müsste man im Grunde eine Liste haben, was gehört wirklich den jeweiligen Rechtsträgern. Denn das ist noch so eine ganz weitere Dimension. Auch Köln hat ja den Finanzbericht nur für den Rechtsträger Erzbistum Köln und Bischöflicher Stuhl und 5 kleine Stiftungen veröffentlicht. Da ist keine Kirchengemeinde mit drin, da ist keine Laienorganisation mit drin, mit deren Immobilien und Besitztümern. Das sind in Köln rund nochmal 500 bis 800 Rechtsträger, die in dem, was das Erzbistum als kleiner Rechtsträger nicht ausweist, wo man erwarten würde, dass es das gesamte Erzbistum Köln in der Fläche darstellt. Und wie viel das ausmacht, es gibt Schätzungen, die sagen, bei den Kirchengemeinden, denn da liegen hauptsächlich die Immobilien, denn das Erzbistum selber hat 5-6 Tagungshäuser, noch ein Priesterseminar und das war's dann schon. Das heißt, die Großteil der Immobilien im Kirchenbesitz liegen bei den Kirchengemeinden und nicht bei den Bistümern. Und die sind alle bisher nicht bewertet worden.
Sie haben es vorhin gerade so ein bisschen angedeutet, es ist nicht immer so leicht, an diese Informationen ranzukommen. Wie gelangt man denn überhaupt an solche nicht öffentlichen Zahlen?
Ach, das ist also ganz unterschiedlich. Jeder Rechtsträger hat schon die Neigung oder ist in einer gewissen Weise bereit, so ein paar Zahlen zu nennen. Und die muss man dann zusammentragen. Und sonst zum Beispiel bei dem Grundbesitz war es mal so eine Sache, da las ich in einer völlig nebensächlichen Publikation über den konfessionellen Siedlungsbau in Bayern eine Fußnote, dass der letzte konfessionelle Grundbesitz 1939 gezählt worden sei. Also ich in die Bibliothek, bin mir von Wirtschaftsstatistik diesen Jahrgang rausgezogen und da war eine wunderbare Übersicht über alle Reichsländer und Provinzen und so weiter, da evangelisch-katholisch, Ordensgenossenschaften und so weiter. Und das konnte man jetzt vergleichen mit den Zahlen, die die EKD für die Bundesrepublik Deutschland vorgelegt hat. Also wenn man jetzt Teilmengen bildete und dann sagt, was ist heute Bundesgebiet und was war früher im Grunde so die Länder. Und das war bis auf wenige tausend Hektar identisch. Und damit war es plausibel auch, dass die katholischen Zahlen, die dort standen für die Bistümer und die Ortsgenossenschaften, ebenfalls stimmten.
Das Magazin Monitor hat in einer Stichprobe die Kirchengemeinden zu ihrem Vermögen befragt, ohne dabei eine einzige zu finden, die sich offenbar in der Lage gesehen hat, darüber klare Angaben zu machen. Wissen die es wirklich nicht oder wollen die nicht wissen, wie viel Geld sie haben?
Also wie viel Geld sie haben, das ist relativ plausibel. Aber man muss immer sagen, in den letzten Jahren, das kann man aufgrund der Haushaltspläne nachweisen, sind reichlich Gelder in Nebenhaushalte verschoben worden für die schlechteren Jahre, die ja der Kirchen finanziell möglicherweise bevorstehen. Und diese Nebenhaushalte, das sind wieder eigene Rechtsträger, die in dem, was das Bistum veröffentlicht, nicht enthalten sind. Ja, die Kirche sitzt also zwischen ein bisschen Baum und Borke. Sie sind jetzt durch Thebert von Elst so in eine Transparenzoffensive gegangen, wo sie eben dieses Handelsgesetzbuch zugrunde legen. Aber sie fürchten sich natürlich, dass zu viel deutlich wird, denn gerade auch bei Thebert von Elst in diesen Wochen, als das da diskutiert wurde, hat schon der Caritas-Präsident die Alarmglocke gedrückt und gesagt, Leute, passt auf, uns gehen die Spenden zurück. Das heißt, in Deutschland haben wir die Tradition, dass nur eine arme Kirche als glaubwürdig gilt. Und deshalb ist die Kirche da so sehr zögerlich, weil das die Vermächtnisse, die Spenden, die Klingelbeutelgroschen und so weiter sehr wahrscheinlich beeinträchtigen würde, wenn deutlich werden würde, wie vermögend die Kirchen tatsächlich sind. Also ich habe das mal hochgerechnet, was eben an Kapitalvermögen, Immobilien und Grundbesitz und nochmal bei den Ordensgenossen und bin da auf diese Zahl von 345 Milliarden Euro gekommen. Das klingt auf der einen Seite sehr, sehr viel, ist ja auch sehr viel. Aber was dann normalerweise nicht bedacht wird, ist, dass es in Deutschland rund 50.000 kirchliche Rechtsträger gibt, auf die sich dieses Vermögen verteilt. Also jede Kirchengemeinde ist ja ein eigener Rechtsträger. Und wenn Sie dann diese 345 Milliarden durch 50.000 teilen, kommen Sie pro Rechtsträger auf eine Größenordnung von 8,3 Millionen. Jetzt gehen Sie mal in eine normale so städtische Kirchengemeinde. Die haben das Pfarrerhaus, die haben noch eine Kita, dann haben sie mal eine alte Tagesstätte gebaut, dann haben sie vielleicht ein Mietshaus geschenkt bekommen. Da sind sie schon deutlich über 8 Millionen. Was man sich erstmal klar machen muss, in welcher Vielzahl die Kirche in Deutschland präsent ist. So marketingtechnisch in jedem Dorf eine Verkaufsagentur.
Der Autor und Politologe Carsten Frerk hat mit uns darüber gesprochen, ob und wie die katholischen Bistümer möglicherweise ihr tatsächliches Vermögen vor der Öffentlichkeit so ein bisschen verbergen oder zumindest nicht alles offenlegen. Vielen herzlichen Dank dafür.
Gerne doch.